Das Thema dieses zweiten Treffens lautet Väter. Ein einziges Wort, das von einzigartiger Bedeutung und Gewichtung ist. Nichts in der Bibel ist wichtiger als die Offenbarung der Vaterschaft. Das ist wirklich das zentrale Thema der ganzen Bibel. Um das näher zu beleuchten, gehen wir zu einem großartigen Gebet des Apostel Paulus in Epheser 3, 14 und 15. Das ist zwar nur der Anfang seines Gebets, aber genau diesen wollen wir uns betrachten. Epheser 3, 14 und 15. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesu Christi, von welchem jedes Vaterhaus in den Himmeln und auf Erden den Namen hat. Im Originaltext steckt etwas drin, was diese Übersetzung nicht ganz wiedergibt. Das Wort, das hier mit Vaterhaus übersetzt wird, lautet Patria. Es leitet sich direkt aus dem griechischen Wort für Väter ab, das Pater heißt. Im Deutschen gibt es viele Worte, die von dieser Wurzel herstammen, Patrio zum Beispiel oder Patristik. Paulus sagt somit eigentlich Folgendes. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von welchem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden den Namen hat. Das ist auch die Philips-Übersetzung. Ich möchte es wiederholen. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesu Christi, von welchem jedes Vaterhaus in den Himmeln und auf Erden den Namen hat. Oder jeder Vaterschaft. Man muss eigentlich beide Worte verwenden. Paulus sagt somit, jede Familie ist eine Vaterschaft. Das Haupt jeder Familie, die Lebensquelle jeder Familie ist der Vater. Und jede Vaterschaft leitet sich von der Vaterschaft Gottes ab. Die Vaterschaft, die hinter jeglicher anderen Vaterschaft steht und die Realität hinter allen Familien ist, also die Vaterschaft Gottes. Sie ist die oberste Realität des Universums. Das macht den entscheidenden Unterschied aus, wie wir die Welt betrachten. Was ist für uns der Ursprung des Universums? Der Urknall? Wer weiß dann schon, welcher Knall als nächstes kommt? Ist es eine unbeseelte Kraft, die rücksichtslos wirkt? Oder ist es ein Vater? Du wirst ein völlig anderer Mensch sein, wenn du einmal die Tatsache begriffen hast, dass die Realität hinter jeder Form von Leben die Vaterschaft Gottes ist. Ein Freund von mir ist katholischer Geistlicher. Vor einigen Jahren erzählte er mir, wie er an einer sehr abweisenden, zugigen, schmutzigen Straßenecke in einer amerikanischen Großstadt stand. Glaub mir, dort gibt es wirklich viele schmutzige, zugige und unwirtliche Straßenecken. Er fühlte sich so niedergeschlagen und einsam. Und amerikanische Städte sind noch dazu sehr gefährlich. Die Abenddämmerung setzte ein. Er wusste nicht, wie er mit dieser Situation umgehen sollte. Er fing einfach nur an, Vater zu sagen. Vater. Vater. Wahrscheinlich hat er es 20 Mal wiederholt. Er sagte, seine ganze Einstellung habe sich verändert. Ihm wurde klar, dass hinter allem ein Vater steht. Seht ihr? Wenn ihr den Vater erkennt, bekommt ihr eure Identität. Ihr werdet Sicherheit bekommen. Ihr werdet motiviert werden. Heutzutage sind Milliarden von Menschen um uns her, denen all das fehlt. Sicherheit, Identität und Motivation. Gottes Absicht ist es, uns diese Dinge zu geben, indem er sich selbst als Vater offenbart. Der vorrangige Kanal für diese Offenbarung, die wichtigste Ausdrucksform der Vaterschaft, ist die Familie. Ich denke, viele evangelikale Christen haben noch nie wirklich die eigentliche Bestimmung ihres Glaubens begriffen. Wir bleiben oft auf der halben Wegstrecke stehen und setzen die Reise nie bis zum Ende fort. Ich möchte euch erklären, was ich damit meine. In Johannes 14, Vers 6, einem Lieblingstext der Evangelikalen, sagte Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Nun hören viele Evangelikale dort zu lesen auf. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das ist eine gewaltige Aussage, aber sie ist unvollständig. Denn wenn Jesus der Weg ist, wohin führt dann dieser Weg? Was ist das Ziel, wenn Jesus der Weg ist? Er ist nicht das Ziel. Was ist das Ziel? Im Rest des Verses lesen wir es. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus sagte, ich bin der Weg, doch das Ziel ist der Vater. Ich bin schon tausenden von evangelikalen, charismatischen Christen begegnet und allen möglichen anderen Christen, die wiedergeboren sind, die Jesus als ihren Heiland und Herrn kennen. Sie geben sich ihm hin, haben die Reise jedoch nie bis ans Ende fortgesetzt. Sie haben die Vaterschaft Gottes nie wirklich erkannt. In Johannes 17, dem berühmten hohepriesterlichen Gebet Jesu, macht er deutlich, dass die zentrale Offenbarung des Evangeliums die Vaterschaft Gottes ist. In Johannes 17, Vers 1 sagt er, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. In diesem Gebet erscheint 6-mal der Titel Vater. Er ist das Thema dieses Gebets. In Vers 6 sagt er, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Welchen Namen hat Jesus geoffenbart? Nicht den Namen Jehova. Die Juden hatten diesen Namen bereits seit 1400 Jahren gekannt. Welcher Name war neu? Welcher Name ist im Alten Testament so gut wie unbekannt und taucht nur an 3 Stellen auf? Welcher Name? Vater, genau. Ich habe dich diesen Menschen als Vater offenbart. Dann heißt es im letzten Vers dieses erstaunlichen Gebets, und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun. Die Offenbarung ist noch nicht vollständig, aber sie hat bereits begonnen, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Wodurch wird diese Liebe erblühen und vollkommen werden? Durch die Offenbarung Gottes als Vater. Aus meiner eigenen christlichen Erfahrung kann ich sagen, dass ich das Ziel viele Jahre... Es ist seltsam, dass meine Beziehung zu meinem leiblichen Vater nur sehr distanziert war, obwohl er gut zu mir war, sich wirklich um mich kümmerte und mich versorgte. Er war Offizier in der britischen Armee. In meiner Kindheit war er oft in Indien und ich in England. In gewisser Hinsicht hatte ich also die innige, herzliche Beziehung, die ein Junge zu seinem Vater haben sollte, nie kennengelernt. Das hatte zur Folge, dass ich nicht erkannte, was in Gott auf mich wartete. Ich hatte ein herrliches Bekehrungserlebnis, ich diente dem Herrn, aber ich hatte die Reise nicht bis zum Ende fortgesetzt, denn das Ziel ist nicht Jesus, sondern der Vater. Wenn ihr den Dienst Jesu studiert, werdet ihr sehen, dass er mit allem, was er tat, die Aufmerksamkeit auf den Vater richten wollte. Mit jedem Wunder, das er wirkte, mit jedem Wort, das er predigte, gab er dem Vater die Ehre. Wenn wir dann zum letzten Kapitel des Neuen Testaments weitergehen, Offenbarung, Kapitel 22, Vers 3 und 4, gelangen wir ans Ziel der Reise. Das ist das Ziel. Man lässt uns nicht irgendwo unterwegs stehen. Gegen Ende des Neuen Testaments ist die Reise beendet. Hier steht, und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Was ist die höchste Belohnung für einen treuen Dienst? Fortwährender Dienst. Das stimmt. Es gibt nichts Besseres, als dem Herrn zu dienen. Seine Diener, die ihm in diesem Leben gedient haben, werden ihm bis in alle Ewigkeit dienen. Dann heißt es weiter, und sie werden sein Angesicht sehen. Und denkt daran, das ist der absolute Höhepunkt. Denn Paulus sagte, niemand habe den Vater gesehen, noch könne ihn sehen. Er wohne in einem unzugänglichen Licht. Erst nachdem wir alle Prozesse des Heils durchlaufen haben, kommen wir an den Punkt, an dem wir das Angesicht des Vaters sehen werden. Und dann heißt es folgendermaßen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Welcher Name? Vater. Wenn jemandem in der Bibel ein Name auf der Stirn geschrieben steht, dann bedeutet das, dass man die Wahrheit erkannt hat, die in diesem Namen liegt. Endlich haben wir wirklich begriffen, was es heißt, Gott als unseren Vater zu haben. In Offenbarung 14 gibt es einige interessante Passagen. Dort geht es um die 144.000, über die so viele Menschen so viele verschiedene Theorien haben. Ich persönlich glaube, dass es sich dabei ganz einfach um die Menschen handelt, die beschrieben werden. 12.000 aus jedem der 12 Stämme. Doch, was sagt mein Freund Bob Mumford immer? Was kann ich dafür, dass ich recht habe? Wenn ich ihm das zuschreibe, klingen meine Worte demütig. Gut. Machen wir weiter. Offenbarung 14, Vers 1. Und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die, in einigen Übersetzungen heißt es, die seinen Namen und den Namen seines Vaters trugen. Schaut euch doch den letzten Vers dieses Abschnitts an, Vers 5. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden. Sie sind untadelig vor dem Thron Gottes. Das ist eine unvergleichliche Empfehlung. Was zeichnet sie aus? Sie tragen den Namen des Vaters auf der Stirn. Sie haben erkannt, was es heißt, Gott als Vater zu haben. Ihr seht darin, dass es das unglaubliche und heilige Vorrecht eines jeden menschlichen Vaters ist, die Vaterschaft Gottes in seiner Familie zu repräsentieren, also die höchste Offenbarung, die es in der Bibel gibt. Gott schreibt nicht einfach nur Dinge nieder. Gott legt Wahrheiten in Personen hinein. Gott sei Dank für die Bibel, für das geschriebene Wort. Doch Jesus sagte, ich bin die Wahrheit. Ich denke, viele von uns würden dem zustimmen, wenn ich sage, dass uns die Wahrheit nie zufriedenstellen würde, wenn sie nur abstrakt wäre. Was uns zufriedenstellt, ist die Wahrheit in einer Person. Ich war vor meinem Beruf her Philosoph. Ich war total begeistert von allen möglichen aufregenden Theorien über das Leben, über den Sinn des Lebens und über die ideale Staatsform. Ich studierte nämlich Plato und war richtig fanatisch. Ich las jedes Wort, das Plato je geschrieben hatte, im Original. Doch ich hatte ein Problem. Ich konnte nicht die ganze Zeit in dieser abstrakten Welt leben. Also war ich die eine Hälfte der Woche ganz dort oben mit meiner Theorie der Ideen, die andere Hälfte war ich ganz dort unten und lebte sehr fleischlich. Ich war nie zufrieden, denn nur die abstrakte Wahrheit allein schenkt uns keine Zufriedenheit. Als ich Jesus begegnete, wusste ich, dass ich der Wahrheit in einer Person begegnet war. Und das gab mir eine Zufriedenheit, die mir keine abstrakte Wahrheit geben konnte. In gewisser Hinsicht hat Gott jedem Vater die Verantwortung übertragen, als Person die höchste Offenbarung der Bibel, nämlich die Vaterschaft, zu repräsentieren. Ich möchte sagen, dass das Göttlichste und das Gott am meisten Entsprechende, was ein Mensch je sein kann, ein Vater ist. Denn das ist die höchste Offenbarung von Gott selbst. Jeder Vater repräsentiert Gott innerhalb seiner Familie. Da haben wir keine Wahl. Die Frage ist, repräsentiert er ihn in der richtigen oder in der falschen Art und Weise? Ich würde sagen, der größte Fluch unserer heutigen Zeit sind Väter, die Gott falsch repräsentieren. Ich denke da an den Bericht eines Mannes, der auf der Straße jungen Menschen Zeugnis gab. Er sagte zu einem jungen Mann, Gott möchte ihr Vater sein. Der junge Mann erwiderte, mein Vater ist der Mensch, den ich am meisten auf der Welt hasse. Versteht ihr? Das Vaterbild war keine Empfehlung, sondern eine Blockade. Die meisten Soziologen und Psychologen und anderen Experten auf dieser Sparte sind sich darüber einig, dass ein Kind seinen ersten Eindruck von Gott, von seinem Vater bekommt. Ist der Vater liebevoll, umgänglich, voller Mitgefühl und stark, tut sich das Kind leicht, sich auch Gott so vorzustellen. Doch wenn der Vater bitter, ärgerlich, kritisch oder nie zu Hause ist und keine Verantwortung übernimmt, geht dieses Kind mit einer sehr negativen Vorstellung von Gott ins Leben. Und oft sind viele Schritte erforderlich, um diesen negativen Zugang zu Gott zu durchbrechen. Gehen wir in diesem Bild vom Vater nun einen Schritt weiter. Ich denke, an diesem Punkt muss ich sagen, dass ich nicht nur Theorien weitergebe. Ich habe Erfahrung. Als ich meine erste Frau heiratete, bekam ich 8 adoptierte Töchter auf einmal dazu. Ich war also schon am Anfang den meisten anderen voraus. Von diesen Töchtern waren 6 Jüdinnen, eine war eine palästinensische Araberin und eine war Engländerin. Später adoptierten wir dann noch ein schwarzes afrikanisches Baby. In unserer Familie haben wir also einen ziemlich guten Querschnitt durch alle Menschenrassen. Und das ist sehr interessant, denn je älter sie werden, desto mehr treten die charakteristischen Merkmale ihrer jeweiligen Rasse hervor. Doch darauf kann ich jetzt nicht näher eingehen. Ich sage damit, dass ich euch nicht nur graue Theorie anbiete. Ich möchte nur wirklich nicht sagen, ich sei immer ein erfolgreicher Vater gewesen. Ich wünschte, ich könnte das sagen, aber ich habe versucht, aus meinen vielen Fehlern zu lernen. Und ich möchte versuchen, einigen von euch zu helfen, die Fehler zu vermeiden, die auch ich gemacht habe. Warum soll jeder drauf losgehen und dieselben Fehler immer und immer wieder machen? Wie ich sagte, das ist keine Theorie. Schlagen wir nun 1. Korinther 11, Vers 3 auf. 1. Korinther 11, 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Das Haupt der Frau aber der Mann. Das Christushaupt aber Gott. Wenn man das von oben nach unten betrachtet, bekommt man eine absteigende Autoritätskette, die bei Gott Vater anfängt und in der Familie aufhört. Deshalb kann man mit der biblischen Lehre vom Familienleben auch nicht herumspielen, denn sie basiert auf dem ewigen Wesen Gottes. Gott ist der Vater, er ist das Haupt Christi. Christus ist das Haupt des Ehemannes. Der Ehemann ist das Haupt der Frau. In diese Kette findet man 2 Personen, die sowohl nach oben als auch nach unten eine Beziehung eingehen. Christus hat nach oben eine Beziehung zum Vater, nach unten zum Mann. Der Mann hat nach oben eine Beziehung zu Christus, nach unten zu seiner Frau und somit auch zu seiner Familie. So wie Christus Gott vor dem Mann repräsentiert, ist es die Verantwortung des Mannes, Christus in seiner Familie zu repräsentieren. Erkennt ihr das? Wenn ihr eine Definition der Verantwortung eines christlichen Ehemannes und Vaters haben wollt, dann ist es die Repräsentation Christi innerhalb der Familie. Wenn ihr nach einer Stellenbeschreibung sucht, das ist sie. Soweit ich es verstehe, gibt es 3 zentrale Dienste Christi, die innerhalb der Familie durch den Vater repräsentiert werden sollten. Christus ist Priester, Prophet und König. Der Ehemann hat in diesen 3 Bereichen Verantwortung. Er ist dafür verantwortlich, der Priester, der Prophet und der König seiner Familie zu sein. Betrachten wir uns diese 3 Funktionen näher. Zunächst einmal der Vater als Priester. Welches charakteristische Wort hängt eng mit dem Priester zusammen? Das Opfer. Der Vater hat die Pflicht, im Namen der Familie Opfer darzubringen. Im Neuen Testament ist das vorrangige Opfer die Fürbitte, was, wie wir gehört haben, Lobpreis und Danksagung bedeutet. Ihr wisst, dass ihr anderen Menschen im geistlichen Bereich eine immense Hilfe seid, wenn ihr Gott für sie preist. Mir fällt eine Geschichte ein, die ich eigentlich gar nicht erwähnen wollte. Sie handelt von einem Mann, den man den betenden Hyde nannte. Einige von euch haben wohl von ihm gehört. Er war ein herausragender Missionar im Punjab in Indien, als Indien noch unter britischer Herrschaft war. Sein Dienst war das Gebet. Alles andere war zweitrangig. Gott hat ihm im Gebet einige bemerkenswerte Lektionen erteilt. Schon sehr früh in seinem Dienst traf er einen indischen Evangelisten, der seiner Meinung nach nur wenig effektiv war und ein kaltes Herz hatte. Er wollte also für diesen Menschen beten. Er fing an, Herr, du weißt wie, und er wollte sagen, kalt das Herz von Bruder so und so ist. Doch der Heilige Geist gebot ihm Einhalt und sagte, klage Gottes Diener nicht vor Gott an. Es heißt doch auch, wie sollen wir jene anklagen, die Gott gerecht gemacht hat? Also überlegte er es sich anders und fing an, über alles Gute im Leben jenes Mannes nachzudenken und Gott dafür zu danken. Und innerhalb weniger Monate war jener Mann ein brennender und erfolgreicher Evangelist. Was hat ihn verändert? Nicht, weil er angeklagt wurde, sondern weil er Gegenstand der Danksagung war. Ich möchte zu den Ehemännern und Vätern sagen, nehmt euch noch viel mehr Zeit, um Gott für eure Familien zu danken. So schafft ihr für sie eine Atmosphäre, die es ihnen leicht macht, erfolgreich zu sein. Gott hat mir Folgendes gezeigt. Wenn ich Gott für einen Menschen nicht danken kann, habe ich kein Recht für ihn zu beten und bete besser überhaupt nicht, denn mein Gebet würde mehr Schaden anrichten als Gutes tun. Das war nur nebenbei und wie ich manchmal sage, es kostet nichts extra. Schauen wir uns nun einen Mann im Alten Testament an, Hiob. Er ist ein Modell des Priesters innerhalb der Familie. Wir betrachten uns das Anfangskapitel vom Buch Hiob, die Verse 1 bis 5. Es war ein Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob, und dieser Mann war rechtschaffen und redlich und gottesfürchtig und mied das Böse. Ihm wurden 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Und sein Besitz bestand aus 7000 Schafen und 3000 Kamelen und 500 gespannten Rinder, 500 Eselinnen, und sein Gesinde war sehr zahlreich, sodass dieser Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Nun pflegten seine Söhne hinzugehen und Gastmahl zu halten, der Reihe nach im Haus eines jeden. Dazu sandten sie ihn und luden ihre 3 Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Soweit ich das verstehe, kamen einmal die Woche alle Kinder Gottes zusammen, um ein Fest zu feiern. 7 Söhne und 3 Töchter. Hiob wusste, dass sie das taten, und so reagierte er darauf. Und es geschah, wenn die Tage des Gastmahls reihum umgegangen waren, da sandte Hiob hin und heiligte sie. Früh am Morgen stand er auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl, denn Hiob sagte sich, vielleicht haben meine Söhne gesündigt und in ihrem Herzen Gott geflucht. So machte es Hiob all die Tage. Das ist das alttestamentliche Schema der Fürbitte. Opfer darbringen für alle seine Kinder. Wenn ihr für sie Opfer darbringt, beansprucht ihr in ihrem Namen die Vorteile, die dieses Opfer mit sich bringt. Es heißt, da sandte Hiob hin und heiligte sie. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber ich denke, es heißt, dass Hiob sie auf irgendeine Weise wissen ließ, dass er die Vorteile des Opfers in ihrem Namen beansprucht hatte. Denn das ist das Bild von Fürbitte. Die Vorteile eines Opfers im Namen desjenigen zu beanspruchen, für den man betet. Denn das Opfer für uns ist das Opfer Jesu. Fürbitte für unsere Kinder zu tun, bedeutet also in gewisser Hinsicht, die Vorteile dessen, was Christus durch seinen Kreuzestod errungen hat, zugunsten unserer Kinder zu beanspruchen. Wenn du nun ein bisschen zynisch bist, dann sagst du vielleicht, das hat für Hiob auch nicht viel gebracht, denn in einer einzigen Katastrophe wurden all seine Kinder dahin gerafft. Das ist ein solcher Fall, in dem man seine Bibel genau lesen muss. Geht mit mir zum Schlusskapitel des Buches Hiob. Jakobus sagt, vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen. Mit anderen Worten, zieht keine Schlussfolgerungen, bevor ihr das Ende der Geschichte gelesen habt. Denkt daran, nachdem Hiob seine ungemein harten Lektionen gelernt hatte, wurde er voll und ganz wiederhergestellt. Und nun, Interesse halber, wann wurde er wiederhergestellt? Als er für seine Kritiker betete. Lasst euch also nicht von euren Kritikern nach unten ziehen. Nehmt sie vielmehr als Leiter her, auf der ihr nach oben klettert. Betet für sie, und Gott wird euch seine Gnade erweisen. Es heißt nun in Kapitel 42, Vers 12, und der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Und er bekam 14.000 Schafe und 6.000 Kamele und 1.000 gespannte Rinder und 1.000 Eselinnen. Sein Viehbestand hatte sich also genau verdoppelt. Doch im nächsten Vers heißt es, und es wurden ihm 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Er hatte nur genauso viele Söhne und Töchter wie am Anfang. Warum? Warum hat Gott ihre Zahl nicht auch verdoppelt? Soweit ich das verstehe, ist der Grund der, dass Hiobs Gebete erhört worden waren. Auch wenn die Kinder dem zeitlichen Rahmen enthoben und in die Ewigkeit versetzt worden waren, waren sie in Gottes Hand. Sie waren unter den verstorbenen Gerechten, die auf die Erlösung durch Jesus Christus warten. Seht ihr? Es hat sich also durchaus ausgezahlt. Es zeigt vielmehr, wie dringend notwendig es ist, dass du für deine Familie betest. Hiob hatte keine Ahnung, dass eine Katastrophe kommen würde, die seine Familie binnen eines Augenblicks dahinraffen würde. Doch sein Gebet hatte Gültigkeit. Wir dürfen nie ausschließlich darauf achten, ob unser Gebet innerhalb eines bestimmten Zeitraums Resultate bringt. Das ist ein großer Fehler von Christen heutzutage. Die letztgültigen Ergebnisse sieht man in der Ewigkeit. Betrachten wir uns nun die Verordnung des Passa, das ein sehr eindringliches Beispiel für den priesterlichen Dienst des Vaters ist. Wir finden es in 2. Mose 12. Er erinnert euch, dass Israel durch die Opferung des Passahlammes von seiner Sklaverei in Ägypten befreit, herausgeführt und zu einer neuen Nation gemacht wurde. Doch die Ägypter, die kein Opfer hatten, wurden von Gottes Gericht über ihren Erstgeborenen heimgesucht. Die Verordnung des Passa war ausschließlich Sache des Vaters. Niemand anderer konnte das tun, was der Vater tun musste. Deshalb sagt Mose in 2. Mose 12, Vers 3, redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt, am 10. dieses Monats, da nehmt euch ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, je ein Lamm für das Haus. Jeder Vater hatte die Verantwortung, ein Opfer für sein Haus darzubringen. Das Opfer wurde dadurch wirksam, dass man dessen Blut an die Oberschwelle der Tür und an die beiden Türpfosten strich. Das finden wir in 2. Mose 12, 22 und 23. Dann nehmt, und gemeint sind alle Väter, ein Büschel Hyssop und taucht es in das Blut im Becken und streicht etwas von dem Blut, das in dem Becken ist, an die Oberschwelle und an die beiden Türpfosten. Ihr aber, von euch darf bis zum Morgen keiner zur Tür seines Hauses hinausgehen. Und der Herr wird durch das Land gehen, um die Ägypter zu schlagen. Sieht er dann das Blut an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, wird der Herr an der Tür vorübergehen und wird dem Verderben nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen, euch zu schlagen. Es gab in Ägypten nur einen Schutz. Das Blut des Passahlammes, das sichtbar an die Außenseite jeder Haustür gestrichen wurde. Und es gab nur eine Person, die das Blut an die Tür streichen konnte. Wer? Der Vater. Seht ihr, das Wohlergehen des gesamten Hauses hing davon ab, wie treu der Vater sein Priesteramt ausübte. Glaubt ihr, dass sich diese Prinzipien inzwischen geändert haben? Ich nicht. Ich glaube, dasselbe gilt auch heute noch. Dann gehen wir weiter zum Neuen Testament. In Markus Kapitel 9 lesen wir von diesem bemerkenswerten Vorfall mit dem epileptischen Jungen, den die Jünger nicht heilen konnten. Doch als Jesus vom Berg der Verklärung herunterkam, brachte der Vater den Jungen zu ihm. Wir lesen nur die kurze Unterhaltung der beiden. Der Vater beschrieb, wie sehr der Junge litt, und Jesus sagte zu ihm, wenn du könntest glauben, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und alsbald schrie des Kindes Vater mit Tränen und sprach, ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben. Etwas beeindruckt mich dabei. Der Junge konnte nicht selbst glauben. Doch der Herr machte den Vater dafür verantwortlich, dass er für seinen Sohn glaubte. Ich denke, da steckt ein Prinzip dahinter. Ich denke, dass Gott Väter dafür verantwortlich macht, dass sie für ihre Kinder Glauben haben. Der Junge war ohne Hoffnung. Er konnte nichts für sich selbst tun. Er war Epileptiker. Jesus sagte zum Vater, wenn du glauben kannst, wird es geschehen. Ich frage mich, wie viele Väter unter uns ihre Verantwortung erkennen, Glauben für ihre Familien auszuüben. Ein Aspekt des Dienstes Jesu ist mir aufgefallen und ist sehr real für mich geworden, als Gott mich in den Befreiungsdienst stellte. Oft war es so, dass in einem Treffen Leute mit einem Kind nach vorne kamen und sagten, beten Sie für ihn oder sie. Ich habe gelernt, darauf eine Frage zu stellen. Sind Sie die Eltern des Kindes? Oft lautet die Antwort, nein, wir sind nicht die Eltern sind nicht gläubig, aber wir wollten dieses Kind zu ihnen bringen. Ich fordere euch auf, den Dienst Jesu unter die Lupe zu nehmen. Er hat niemals für ein Kind gebetet, es sei denn auf der Grundlage des Glaubens eines oder beider Elternteile. Dafür gibt es in der Bibel kein Beispiel. Jesus erhob sich nie...